Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ja mitten in der Adventszeit. Stille Zeit, besinnliche Zeit, alles in freudiger Erwartung auf das zweite Kommen des Heilands. Und was passiert mitten in dieser Adventszeit? Wer kommt plötzlich herein? Sie. Rot-Rot-Grün in Thüringen als der zweite Sündenfall in der Politik. Und ich will ganz klar sagen, wenn ich der Regierungserklärung zugehört habe und zur Quintessenz komme, dazu muss ich feststellen, ich hoffe, dass der Zeitraum vom zweiten Sündenfall bis zur Erlösung nicht bei den ersten 4000 Jahre, sondern maximal 5 Jahre dauert. Das hoffe ich für dieses Land. Mit Rot-Rot-Grün hat sich eine Koalition der Verlierer zusammengefunden. Der erste Ministerpräsident in diesem Freistaat Thüringen, der keinen Wahlkreis gewonnen hat, weil Marion Walzmann ihn in seinem Wahlkreis besiegt hat. Die erste Landesregierung, in der kein Minister sitzt, der zu Hause direkt von seinen Bürgern im Wahlkreis gewählt wurde. Die erste Landesregierung. Bodo Ramelow hat kandidiert im Wahlkreis und verloren. Frau Klaubert hat kandidiert im Wahlkreis und verloren. Frau Taubert hat kandidiert im Wahlkreis und verloren. Herr Poppenhäger hat kandidiert im Wahlkreis und verloren. Frau Sigismund hat kandidiert im Wahlkreis und verloren. Herr Lauinger hat kandidiert und verloren. Frau Werner hat in Sachsen kandidiert und verloren. Herr Tiefensee hat 2013 zur Bundestagswahl kandidiert und verloren. Und Frau Keller und Herr Hoff sind gar nicht erst angetreten. Eine Koalition der Verlierer. Und eine Koalition, die sich selbst überhöht. Wenn Bodo Ramelow sagt, am Tag der Vereidigung ins Amt und in die Kameras spricht und sagt, mit seiner Wahl als Ministerpräsident sei das Ende der DDR besiegelt, dann will ich ganz deutlich sagen, eine größere Missachtung vor den freiheitsliebenden und demokratieliebenden Menschen, die im Herbst 89 auf die Straße gegangen sind, und eine ganze Diktatur beseitigt haben und damit das Ende der DDR besiegelt haben. Das ist eine Verhöhnung dieser Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Die DDR, das Ende von dieser Republik wurde besiegelt im Herbst 89 und nicht durch ihre Wahl als Ministerpräsident. Dass das zusammenpasst, das sagt die Wortmeldung von Gregor Gysi, der ja zu Gast letzte Woche in Erfurt war. Der hat wortwörtlich gesagt: Wer hätte gedacht, dass wir hier nach 25 Jahren widerstehen können? Und was meint er mit dem Wir? Er meint natürlich mit dem Wir als der letzte und erste SED und Linke und PDS-Vorsitzende. Er meint natürlich diese alte Partei, die aus dem Staatsapparat getrieben wurde im Herbst 89. Wenn er sagt, wer hätte gedacht, dass wir nach 25 Jahren hier widerstehen, der meint genau das, die Rückkehr derer, die im Herbst 89 aus den Ämtern verjagt wurden. Deshalb sind Tausende vor diesem Landtag mehrmals auf die Straße gegangen worden, weil sie nicht wollten, dass die Schikanierer von gestern Morgen wieder Verantwortung in diesem Land übernehmen. Und wissen Sie, ich war im Neuen Forum und habe selbst Montagsdemos organisiert. Mir muss keiner was sagen, wo wart ihr? Euch auch nicht bei Bündnis 90 Die Grünen, euch muss auch keiner was sagen, das ist vollkommen richtig. Aber auch in unseren Reihen gibt es viele, die im Herbst 89 dabei waren. Und ich zähle mich ausdrücklich dazu. Aber eins will ich Ihnen von Bündnis 90 Den Grünen gerne zurufen. Einer unserer Sprüche auf den Transparenten im Herbst 89 war folgender. Stasi in die Produktion. Und niemand wollte vor 25 Jahren jemals rufen, Stasi in die Koalition. Genau das wollten die friedliebenden Bürger des Herbstes 89 nicht. Und Sie müssen sich selbst rechtfertigen. Das müssen wir nicht tun. Das müssen wir nicht tun, dass Ihre Regierungskoalition mit einer Stimme Mehrheit auch von denen getragen wird, die noch im Herbst 89 Menschen ausspioniert und Menschen geschädigt haben. Und wenn sich diese Regierung auf diese Stimmen konzentriert und verlassen muss, dann ist es mit der Aufarbeitung in den Reihen der Linksfraktion noch nicht sehr weit vorangekommen. Ich will ausdrücklich sagen, die Entschuldigung von Bodo Ramelow letzte Woche in seiner ersten Erklärung vor dem Landtag nehmen wir mit Respekt zur Kenntnis, weil sie ein erstes Zeichen ist. Aber es bleibt dabei, den Worten müssen Taten folgen. Daran werden wir sie ausdrücklich messen und daran werden sie auch die SED-Opfer messen müssen. Und ich will Ihnen ausdrücklich sagen, Ihr Koalitionspapier bleibt hinter diesen Ankündigungen weit zurück. Es ist Ihr Verdienst von Bündnis 90 Die Grünen, dass es überhaupt am Beginn der Koalitionsgespräche dazu auch eine Debatte gegeben hat. Aber die Relativierungsversuche von Gregor Gysi bis hin auch zu Bodo Ramelow im Vorfeld der Debatte, die sprechen ihre besondere Sprache, weil auf eins haben sie nicht geachtet. Und deswegen ist ja ihre Präambel im Koalitionsvertrag auch dünn und das Papier eigentlich nicht wert, weil sie haben auf eins nicht geachtet. Sie haben nicht eingefordert von der Linkspartei, dass sie sich selbst bekennt zu ihrer Verantwortung im SED-Unrechtsstaat, dass sie ihrer Verantwortung nachkommt zum Mauerbau, ihrer Verantwortung nachkommt zu Mauertoten, ihrer Verantwortung nachkommt zu Unfreiheit, ihrer Verantwortung nachkommt zu Zwangsaussiedlung und Zwangsadoption. Das Unrecht, was gewesen ist, durch diesen SED-Unrechtsstaat und durch das Schild und Schwert der SED der Staatssicherheit, diese Verantwortung haben Sie nicht eingefordert. Und weil Sie diese Verantwortung nicht eingefordert hat, steht Ihre Unrechtsstaatserklärung auf tönernen Füßen. Und Sie müssen mehr beweisen, als was Sie in der Präambel eingefordert haben. Meine Damen und Herren, wir sagen Ihnen ausdrücklich zu, dass wir als die größte Oppositionsfraktion in diesem Landtag fair, konstruktiv, aber hart im Wort uns mit Ihnen auseinandersetzen wollen. Und deshalb ist das wichtig, dass wir uns am Beginn dieser Wahlperiode einig sind. Und wir beide haben das auch am Beginn der Wahlperiode erklärt, dass über eins einen demokratischen Grundkonsens stehen muss. Nämlich der, dass Gewalt und Angst kein Mittel der Politik sind. Und kein Mittel der Politik sind auch Sachbeschädigungen an Abgeordnetenbüros. Kein Mittel von Politik sind Morddrohungen. Und kein Mittel von Politik sind Beschädigungen der Würde der Abgeordneten. Wir haben das Recht zur Teilnahme an Politik. Und wir müssen gemeinsam darauf achten, dass die Würde unserer Arbeit auch beachtet bleibt und dass wir fair miteinander umgehen, hart in der Sache, hart im Wort, hier im Parlament und vor dem Parlament, aber ohne Gewalt und ohne Sachbeschädigung, sondern im friedlichen Miteinander, so wie es sich für eine ordentliche, friedliebende, freiheitliche und demokratische Gesellschaft gehört. Das sichern wir hinzu. Das müssen wir alle, wie wir hier in diesem Haus versammelt sind, auch gemeinsam Tag für Tag in dieser Wahlperiode und darüber hinaus einfordern. Meine Damen und Herren, Herr Ramelow hat zu Beginn seiner Rede gesagt, wir werden Gutes fortsetzen, aber wir sind auch überzeugt, dass es ein einfaches Weiter-so uns nicht weiterhilft. Und jetzt haben wir dieser Regierungserklärung gelauscht und haben gehört vom Prüfen, vom Entwickeln, vom Aufrechterhalten, vom Ausbauen, vom Bestand erhalten. Alles bleibt, wie es ist. Jeder bekommt auskömmlich Geld. Wenn das nicht ein Weiter-so ist, dann weiß ich auch nicht wirklich weiter. Ihre Regierungserklärung ist Copy and Paste. Ihre Regierungserklärung ist Kopieren und Einfügen. Sie bauen auf den auf, was in früheren Regierungserklärungen schon stand, kopiert aus Politik und Bilanz der bisherigen Regierung. Das ist gut für Thüringen. Aber mit der angekündigten großen Aufbruchgetöse-Manie hat diese Regierungserklärung bei Weitem nichts zu tun. Und ich kann auch verstehen, warum unterm Strich unter dieser Regierungserklärung nur ein weiter so steht. Weil die Arbeit der letzten Regierung von SPD und CDU unter Führung von Christine Lieberknecht sich wahrlich sehen lassen kann. Die Arbeit der letzten 5 Jahre war eine hervorragende Bilanz. Thüringen ist gut vorangekommen und Thüringen steht auf gutem Fundament an der Spitze der neuen Bundesländer. Danke stellvertretend für das Kabinett Christine Lieberknecht für ihre Arbeit 5 Jahre als Ministerpräsidentin in diesem Land. Und Sie bauen mit der Arbeit dieser neuen Regierungskoalition auf 24 Jahren erfolgreicher Arbeit auf. Sie bauen auf 24 Jahre erfolgreicher Arbeit auf, deswegen steht Thüringen vorn. Deswegen steht Thüringen vorn, wo es um Bildung geht. Deswegen steht Thüringen vorn, wenn es um niedrige Arbeitslosenquoten geht. Deswegen steht Thüringen vorn, wenn es um Beschäftigungsdichte geht. Deswegen steht Thüringen vorn, wenn es um die Frage von niedriger Jugendarbeitslosigkeit geht. Deswegen steht Thüringen vorn, wo es um hohe Investitionsquoten unter den deutschen Ländern steht. Und deswegen steht Thüringen vorn, wenn es darum geht, ein Bundesland zu suchen, das 2007 ohne Neuverschuldung ausgekommen ist. Thüringen steht auf gutem Fundament. Und jetzt kommt es darauf an, die richtigen Weichenstellungen zu machen. Und wir werden sehr darauf achten, dass Sie die richtigen Weichenstellungen machen und dass Sie den Rückwärtsgang nicht einlegen. Dieses Land hat mehr verdient als Rückwärtsgang. Dieses Land hat gute Zukunft verdient. Meine Damen und Herren, das, was am Ende als Aufbruch der Ankündigung übrig bleibt, sind Vorhaben, die das Land im Bund isolieren, Bewährtes in diesem Land gefährden oder finanziell überfordern werden. Und besonders hart wird der Abstand zwischen politischer Rhetorik und Haushaltsrealität wohl vor allen Dingen die Thüringer Kommunen treffen. Nirgendwo finden sich in der Regierungserklärung mehr konditionierte Sätze als die zu den Kommunalfinanzen. Klare Zusagen für bessere Finanzausstattung der Kommunen sieht wahrlich anders aus. Die Kommunen können auf alles hoffen, nur nicht auf die Erfüllung ihrer Zusagen. Wer in seiner Regierungserklärung davon spricht, dass er den Kommunen dann mehr Geld geben will, wenn Haushaltsüberschüsse das ermöglichen, so steht es auch in Ihrem Koalitionsvertrag, dann kann das nur jemand formulieren, den der Blick für die Realität und für die Konjunkturentwicklung in dieser Bundesrepublik abhanden gekommen sind. Wer auf die Entwicklung in diesem Land schaut, wer auf die Steuerprognosen schaut, wer auf die Kasse schaut, der weiß, vieles wird passieren in diesem Jahr 2015. Nur nicht, dass der Fiskus mit weiteren Überschüssen rechnen kann. Und wenn der Fiskus nicht mit Überschüssen aus Steuermehreinnahmen rechnen kann, dann werden die Kommunen am Ende auf trockenen Tüchern sitzen bleiben. Das ist Ihre Ankündigung. Wir werden Sie daran messen, ob Sie schon im ersten Jahr 2015 wortbrüchig werden. Daran werden wir genau schauen. Ich prognostiziere den ersten Wortbruch Ihrer Regierung an dieser Stelle voraus. Bei manchen Absätzen in der Regierungserklärung habe ich mich gefragt, ob Sie bisher außerhalb von Thüringen gelebt haben. Thüringen ist modern, Thüringen ist attraktiv und Thüringen ist als Freistaat leistungsfähig. Das Wanderungssaldo in diesem Land ist seit 2 Jahren positiv. Schauen Sie auf die Bundesrepublik Deutschland, schauen Sie auf den Osten der Republik und schauen Sie danach, wo es Bundesländer gibt, die mehr Zuwanderer als Abwanderer haben. Dieses Land in der Mitte Deutschlands ist ein attraktives Bundesland. Deswegen ziehen die Menschen wieder zurück. Deswegen ziehen mehr hierher als abwandern. Das ist die Ausgangsbasis, auf der Sie arbeiten. Und die müssen Sie erhalten. Das ist Ihre große Aufgabe. Und nicht ohne Grund ist die Mehrzahl der Thüringer, 90% fast, sind in diesem Leben, in diesem Land im hohen Maße zufrieden. Die Probleme, die Sie beschreiben in Ihrer Regierungserklärung und im Koalitionsvertrag, das sind aber die Projekte, mit denen sich Thüringen isoliert. Und es fängt ja schon in der ersten Woche Ihrer Regierungsarbeit an. Koalitionsländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben sich die Woche gemeldet und angekündigt, dass sie Thüringen den Stuhl für die Tür stellen wollen, wenn es umsetzt, was da für den Verfassungsschutz an weiteren Novellierungen angesagt ist. Sie isolieren diesen Freistaat Thüringen. Das ist nicht der richtige Weg. Und Ihre Ministerpräsidentenkollegen warnen nicht zu Unrecht davor, dass Sie Thüringen in die Isolation führen. Und das Problem sind ebenso in Ihrer Erklärung kostspielige wie überflüssige ideologiebetriebene Programme. Sie laufen daraus hinaus, dass der Staat im gesellschaftlichen Bereich herumfummelt. Niemand in diesem Land, so wohl meint es klingend da lag, niemand hat in diesem Land ein beitragsfreies Kindergartenjahr gefordert. Und jeder fragt sich, was ein öffentlicher Beschäftigungssektor in einem Land soll, das sich auf Vollbeschäftigung zubewegt. Sie schaffen die falschen Weichenstellungen. Ein Land, das auf Vollbeschäftigung zuläuft, braucht alles andere, aber keinen öffentlichen Beschäftigungssektor. Das ist die entscheidende Botschaft, die Sie ausdrücken wollen. Sie wollen als Staat herumfummeln und Sie wollen den Menschen in der Wirtschaft nicht ihre Freiheit lassen. Aber das passt natürlich zu Ihnen. Gewünschtes Verhalten soll gefördert, Wahlfreiheit eingeschränkt, Ausweichreaktionen erschwert werden, Gemeinschaftsschulen, verpflichtende Ganztagsschulen, Zerstörung von Wahlfreiheit für die Familien sind dafür aus der Regierungserklärung fabelhafte Beispiele. Und natürlich ist es ein Problem Ihrer Erklärung, dass die extreme Einseitigkeit in der Wahrnehmung der Gesellschaft besonders bei Ihnen begründet ist. Die Bürgerinnen und Bürger, die in Thüringen täglich ihrer Arbeit nachgehen und Steuern zahlen, als Arbeitnehmer, als Freiberufler, als Selbstständige, von denen haben Sie in Ihrer Regierungserklärung nicht gesprochen. Aber die gehören auch zu Thüringen und die machen das aus, was wir hier im Freistaat verteilen wollen. Es sind die, die die Steuern dieses Landes erarbeiten. Zu denen haben Sie in Ihrer Regierungserklärung kein Wort verloren. Und klar ist, mit Ihrer angekündigten Politik wandert die Politik in Thüringen aus der politischen Mitte an den linken Rand. Sie nehmen auch die Gesellschaft nicht mehr aus der Mitte heraus wahr, sondern Sie wollen vom Rand heraus Politik gestalten. Und natürlich ist es richtig, sich um Schwache, um Geringverdiener, um die Mühseligen und Beladenen, um die Flüchtlinge und Verfolgten zu kümmern. Ausdrückliche Zustimmung. Doch vergessen Sie nicht die, die mit all ihrer Arbeit jeden Tag von früh bis spät am Abend mit ihrem eigenen persönlichen Haftungsrisiko das finanzieren, was sie ankündigen, künftig alles auszugeben. Beides macht das Land aus. Erst dann ist das Land vollkommen und vollständig. Und dann will ich ein Problem benennen, was in Ihrer Regierungserklärung gar nicht vorgekommen ist. Kein Wort zu den Familien als Fundament unserer Gesellschaft. Wir haben das ausdrücklich vermisst. Kein Wort zu den Familien und kein Wort zu dem blühenden Vereinswesen unseres Landes. Kein Wort zu dem breiten ehrenamtlichen Engagement und seiner Förderung. Und außer den Sätzen zum Lutherjahr, das sage ich ausdrücklich zu dem bekennten Christ, kein Wort zu den Kirchen in diesem Land. Es ist bedauerlich, dass Ihre Regierungserklärung an dieser Stelle so große Lücken enthält. Und wissen Sie, was das eigentlich alles zeigt? Etwa, dass Sie selbst vielleicht gar nicht wahrnehmen. Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sind für Sie vor allem Gegenstand staatlicher Lenkung und Leitung. Und sonst würden Sie all die gesellschaftlichen Strukturen, in denen sich Eigenständigkeit und Eigensinn, Verantwortung und Selbstverantwortung äußern, für die ist es das Subsidiaritätsprinzip gibt, wenigstens in den Blick geraten. Aber dass Sie diese Menschen außer Acht lassen in dieser ersten Antrittsrede an diesen Freistaat Thüringen. Das ist bemerkenswert und das zeigt auch, welchen Politikansatz Sie in diesem Land verkörpern. Es ist ausdrücklich nicht unserer. Und wir werden einfordern, dass Sie auch diese ehrenamtlichen Menschen, dass Sie die Kirchen in diesem Land, dass Sie diese Familien und dass alle die, die beitragen, dass dieses Land bunt und vielfältig ist, auch mit in den Blick nehmen und sie nicht vernachlässigen werden. Es wird unsere Aufgabe sein, Sie jeden Tag darauf aufmerksam zu machen. Und dann will ich Ihnen deutlich sagen, dieser Freistaat Thüringen, dieser Freistaat braucht keine demokratische Erneuerung. Er ist durch und durch demokratisch. Dass Sie das anders sehen, das mag sein, aber wir leben in einer Demokratie, wir leben in einer Freiheit und dieser Freistaat Thüringen ist demokratisch, er braucht keine demokratische Erneuerung. Und wahrscheinlich waren Sie gedanklich abwesend in den letzten beiden Wahlperioden, als wir auch auf bürgerschaftliches Engagement hin und auf große Debatte auch in diesem Landtag, aber die direkte Demokratie in der Landesverfassung und in der Thüringer Kommunalordnung so weit liberalisiert haben, dass wir damit in der Spitzengruppe, was die rechtlichen Regelungen in den neuen Ländern betrifft, angekommen sind. Wir sind an der Spitze bei der Bürgerbeteiligung und bei direkter Demokratie. Wir haben unsere Hausaufgaben in diesem Land gemacht und wir nutzen die Regelung der direkten Demokratie ausführlich aus. Sie müssen nicht erweitert werden, sondern sie müssen erst mal gelebt werden. Und es schadet doch nichts, dass Sie auch mal schauen, was passiert. Und wir haben das reichlich genutzt. Ich will doch gerne mal daran erinnern, einer Ihrer Koalitionspartner war es ja in Südthüringen. Dort wollten Sie unbedingt für Riesenmillionen einen schiefen Turm bauen. Es waren die Bürger mit den niedrigeren Hürden, die die direkte Demokratie genutzt haben, diese Wahnsinnsfinanzierungsprojekte zu verhindern. Danke an Michael Heim und die vielen tausenden Bürger, die diese Mittel richtig genutzt haben. Und ich sage Ihnen auch, wir sind vollkommen mit Ihnen überein, als Sie davon gesprochen haben, dass es wichtig war, dass wir mitten im Wahlkampf zu diesem Landtag standen und in einem Sonderplenum des Thüringer Landtages gemeinsam den Abschlussbericht zu den NSU-Verbrechen hier gemeinsam, ohne Polemik, ohne Wahlkampf, sondern in aller Würde gegenüber den Opfern, aber auch in der Auswertung des Untersuchungsausschusses besprochen haben. Das war tatsächlich, so haben es viele von außen auf diesen Freistaat gesehen und auf diesen Landtag gesehen, ein Höhepunkt unserer parlamentarischen Arbeit. Und wir müssen deshalb nicht über den Abgrund streiten, der sich beim Blick auf die Verbrechen des NSU aufgetan hat. Da sind wir uns einig, auch dass wir die Arbeit des Untersuchungsausschusses in dieser Wahlperiode fortsetzen wollen. Das haben wir auch gemeinsam schon in der letzten Wahlperiode am Ende der Legislatur erklärt. Aber es bleibt ein Problem, dass Ihr extrem einseitiger Blick auf die Gefährdung unserer Demokratie nur darauf gerichtet ist, was muss man richtigerweise gegen den Rechtsextremismus tun. Aber was Sie völlig ausgeblendet haben, ich verstehe das ja bei der Zusammensetzung Ihrer Landtagsfraktion und Ihrer Partei, der Blick auf den Linksextremismus, den haben Sie hier ausdrücklich vermissen lassen. Und ich will es anmahnen, die Bekämpfung des Extremismus hat nicht nur die rechte Seite im Blick, sondern auch der Linksextremismus, auch die Gewalt, die vom Islamismus ausgeht, gehört dazu. Sie müssen alle Gefährdungen der Demokratie in den Blick nehmen. Nur dann haben wir eine wahre Demokratie, Wehrhaftigkeit organisiert. Und ich will Ihnen auch sagen, Ihre naive Einseitigkeit, mit der Sie Flüchtlings- und Asylpolitik betrachten, reicht nicht aus. Wir stehen uneingeschränkt für eine zugewandte Willkommenskultur und Integrationspolitik. Wir stehen uneingeschränkt hinter großzügiger Hilfe für die am Leib und Leben bedrohten Flüchtlinge und Asylbewerber. Und die letzte Landesregierung hat in diesem Sinn enorm viel unternommen. Wir müssen uns nicht vorschreiben lassen, was gut ist für dieses Land. Die Regierung von Christine Lieberknecht in Zusammenarbeit mit der SPD hat an diesen wichtigen Weichenstellungen die entscheidenden Schritte in der letzten Wahlperiode übernommen. Belehrungen sind an dieser Stelle von Ihnen sowieso ausdrücklich überflüssig. Aber ich will Ihnen auch sagen, wir stehen nicht für eine Politik zur Verfügung, die gar nicht mehr nach den Gründen fragt, warum jemand nach Deutschland kommt. Die gar nicht mehr danach fragt, was ein Zuwanderer einbringen kann in die Gesellschaft und was er einbringen möchte. Und die auch gar nicht mehr danach fragt, was Kommunen und Sozialsysteme wirklich sinnvoll bewältigen können. Und dass ihre erste Amtshandlung der Winterabschiebestopp war, analog zu dem, was die Landesregierung in Schleswig-Holstein gemacht hat, ist insofern bezeichnend, als sie die Regelungen von Schleswig-Holstein 1:1 übernommen haben. Und ich will an der Stelle mindestens anmerken, dass der Winterabschiebestopp, der zunächst vor allen Dingen auch den Schutz vor Kälte und Winter im Blick nimmt, dass der mindestens auf der Liste der 15 Staaten, die Sie aufgeführt haben, mit dem Beschluss auf Pakistan, wo derzeit 22 Grad herrschen, nicht wirklich begründungsfähig ist. Und ich will mindestens anmerken, dass dort, wo die Bundesregierung von CDU und SPD gemeinsam gerade sichere Drittstaatenregelung vereinbart hat. Für Mazedonien, für Serbien, für Bosnien-Herzegowina. Dass für diese sicheren Drittstaaten natürlich ihr Winterabschiebestopp nicht gelten kann. Wenn sie ausdrücklich gegen die gesetzlichen Regelungen des Bundes verstoßen, dann tragen sie erneut dazu bei, dass sie Thüringen isolieren, weil sie gegen geltendes Bundesrecht verstoßen und nicht die Möglichkeiten ausnutzen, die sie ausnutzen können. Flüchtlinge schützen, die Verfolgung sind und die Verwinder geschützt werden müssen, im Abschiebestopp ja, aber nicht dort einfach abschreiben, was andere Länder schon falsch gemacht haben. Das ist ein Irrweg und den müssen wir hier bezeichnen. Mehr als bemerkenswert ist in Ihrer Regierungserklärung, dass all das, was Sie ankündigen, dass all das, wo Sie mehr Geld in die Hand nehmen wollen, das alles zulasten der Steuerzahler machen wollen. Und schauen Sie doch mal auf Ihren Koalitionsvertrag. Wahrscheinlich haben Sie ihn vor lauter Euphorie gar nicht gelesen. Sie hatten ja auch keine Zeit vor lauter Abstimmung und Posten besetzen. Posten und Kosten war ja die letzte Aufgabe in den letzten Wochen. Jeder ein Pöstchen, damit alle zustimmen, damit diese Regierung zustande kommt. Aber wenn sich der Euphorie-Nebel gelegt hat, wenn Sie endlich in Ihrem Posten auch alle angekommen sind und sich zurücklehnen können, dann wollen wir doch mal auf eins schauen. Was haben Sie denn vereinbart in Ihrem Koalitionsvertrag? Generierung von Mehreinnahmen, Stärkung der Einnahmebasis. Das ist nicht nur sprachlich unschön, sondern auch in der Wirklichkeit. Wer von Generierung von Mehreinnahmen spricht und wer von der Stärkung der Einnahmebasis spricht, der meint wohl nur den tieferen Griff in die Tasche der Steuerbürger. Genau das geht nicht. Genau das ist der falsche Weg. Und genau das haben Sie vor. Unschöne Worte, schlecht formuliert, aber die Wahrheit erkennbar. Sie wollen den Steuerzahler in die Tasche greifen. Und das, was Sie nicht aufschreiben, das, was Sie nicht sagen in Ihrer Regierungserklärung, das findet sich im linken Wahlprogramm auf Seite 40 wieder. Was heißt das denn, Stärkung der Einnahmebasis und Generierung von Mehreinnahmen? Wer es bei Grünen und wer es bei SPD nicht gelesen hat, den lohnt ein Blick nachzuhelfen auf Seite 40 im linken Wahlprogramm. Dort steht nämlich drin, was das heißt, die Generierung von Mehreinnahmen. Weil das Land Thüringen natürlich gar keine Steuern erhöhen kann, weil die Steuergesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. Und weil Angela Merkel so richtig sagt, keine Steuererhöhung in dieser Wahlperiode, dem bleibt nur noch der Griff in die kommunale Steuertrickkiste. Und Sie schreiben, Sie wollen die kommunale Steuerquote von 24% auf 40% erhöhen. Und wer die Mittelständler und die Handwerksbetriebe so schröpfen will, wer das Steueraufkommen verdoppeln will, wer die Steuerquote so enorm anschreiben will, der ruiniert dieses Land, denn der stellt die falschen Weichen. Und das werden wir nicht zulassen. Wir werden immer unser Wort machen, wo Sie Handwerker und Mittelstandsbetriebe in den Ruin führen, weil Sie Ihre Wahlversprechen mit Steuererhöhung finanzieren wollen. Und schauen Sie sich doch an, welchen Beitrag wollen Sie denn leisten auf Bundesebene? Jetzt waren Sie gestern erstmals bei der Ministerpräsidentenkonferenz, mussten erst mal 2 Stunden vor der Tür stehen, weil die Sozialdemokraten Sie nicht mehr reinlassen wollten. Es ist die Frage, wie lange hält das an? Wären Sie irgendwann eingeladen in diese A-Vorbesprechung, dann ist auch klar, was in 2017 in Berlin passieren soll. Aber es war bezeichnend, dass Sie gestern vor der Tür standen. Wer vor der Tür steht bei der Ministerpräsidentenkonferenz, lieber Herr Ramelow, der kann schlechterdings mitreden und nicht mitreden. Und ich will ganz klar sagen, stehen Sie vor der Tür, können Sie Thüringer Interessen nicht wahrnehmen. Ich bin gespannt, wie Sie Ihre Rolle zukünftig für diesen Freistaat Thüringen ausfinden wollen. Wer vor der Tür steht, hilft schlecht diesem Freistaat. Aber es bleibt entscheidend, was machen Sie dort Ihr Wort und wie kriegen Sie Mehrheiten zustande? Natürlich haben Sie davon berichtet, was heute alle Zeitungen schreiben, dass vereinbart wurde mit dem Ministerpräsidenten und der Bundesregierung, bis Juni 2015 soll es ein Verhandlungsergebnis geben. Aber weil das ein enger Zeitkorridor ist, hätte mich natürlich interessiert, was hat denn die neue Regierung vor, an Impulsen einzubringen bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen? Wie wollen Sie denn die Interessen von Thüringen wahrnehmen bei diesen harten Verhandlungen, wo Sie die Zeit nach Ihrer Regierung, wenn die zu Ende ist, spätestens nach 2019 geht? Die Zukunft dieses Landes geht auch weiter, wenn Rot-Rot-Grün am Ende ist. Aber Sie müssen jetzt Ihr Wort machen und Sie haben in Ihrer Regierungserklärung zu Ihren Verhandlungspunkten, zu den Interessenvertretungen, die Sie für Thüringen wahrnehmen wollen, nichts gesagt, eine große Lücke in Ihrer Regierungserklärung. Und natürlich, wo soll es auch herkommen? Gesagt haben Sie nichts, wie Sie all das finanzieren wollen. Sie haben in den Verhandlungen nichts gesagt. Sie haben in der Pressekonferenz der Vorstellung zum Koalitionsvertrag nichts gesagt. Da gab es sogar einen Journalisten aus einer Thüringer Zeitung, der sogar nachgefragt hat, liebe Koalitionäre von Rot, Rot-Grün, sagt uns doch, was kostet das, was ihr da vereinbart habt? Dann haben die sich alle drei angeguckt, haben die Mikrofone gegenseitig rübergeschoben, wie beim Hütchenspielertrick, aber die Mikrofone gingen nicht weg. Die Antwort blieb immer noch offen. Und was haben sie gesagt? Wir wissen es nicht, wir müssen erst rechnen. Das ist typisch linke Finanzpolitik. Keine Ahnung vom Geld, aber erst mal ausgeben wollen. Aber wir helfen Ihnen gern weiter, weil wir rechnen können. Wir wissen, was das kostet. Wir wissen, was das kostet. Und ich ahne ja auch, dass die neue Finanzministerin auch das Gefühl hat, was das kostet. Sie saß nämlich ziemlich eingekauert in ihrem Stuhl die ganze Zeit, als Sie geredet haben, weil sie weiß, sie muss künftig die Rolle ausfüllen, die der hoch angesehene Wolfgang Voss in der vergangenen Wahlperiode ausgeführt hat. Erstens große Schuhe von Wolfgang Voss, super Finanzminister, super Bilanz, ganz große Schuhe für Sie. Aber jetzt kommt's, und das ist das Entscheidende. Das, was Sie vereinbart haben im Koalitionsvertrag, das, was Sie an Versprechen aufgeschrieben haben, das kostet diesen Freistaat Thüringen, wenn Sie alles eins zu eins umsetzen, jährlich 1 Milliarde mehr an Mehrausgaben, das kann sich dieser Freistaat Thüringen nicht leisten. Wenn Sie umsetzen, was Sie versprechen, ruinieren Sie dieses Land und stellen es nicht auf solide Finanzfüße, wie Sie angekündigt haben, sondern Sie machen das Land finanziell kaputt. Das wollen wir nicht und das werden wir ausdrücklich nicht zulassen. Wir haben dieses Land auf sichere Füße gestellt. Seit 2007 machen wir keine Schulden mehr. Schauen Sie sich die Leistungsbilanz der CDU-geführten Landesregierungen an. Schauen Sie sich den Wettbewerb der deutschen Bundesländer an. Wir stehen vorn, wenn es darum geht, ohne Schulden über so einen langen Zeitraum ausgekommen zu sein. Wir haben Rücklagen gebildet. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Wir haben auch Altschulden verbindlich getilgt. Davon lassen Sie jegliches Wort in Ihrem Koalitionsvertrag vermissen. Die Pro-Kopf-Neuverschuldung steigt unter Ihrer Regierung an. Das kündige ich Ihnen heute schon an. Alles nur keine solide Finanzpolitik. Und falls Sie zugehört haben, was Bodo Ramelow gesagt hat, dann hätten Sie doch bei einem Satz stolpern müssen, dass nicht zusammenpasst, was Sie ankündigen. Er spricht davon: Wir wollen die Tilgung bestehender stiller Verbindlichkeiten fortsetzen. Und ich sage Ihnen ganz klar, wer in der Finanzpolitik von Stille spricht, der sollte besser schweigen. Der sollte besser schweigen. Und wer in der Finanzpolitik davon spricht, er will erst mal sich einen Überblick über die Finanzlage verschaffen, der hat keine Ahnung von Finanzpolitik. Nichts ist transparenter als im deutschen Bundesstaat, als der Haushaltsplan eines Landes. Dort steht alles drin, dort ist alles nachvollziehbar, dort sind alle Verbindlichkeiten und alle Aufgaben festgeschrieben. Sie müssen das Wort machen vom Kassensturz, weil Sie eine Begründung suchen für Ihren Griff in die neue Schuldenkiste, weil Sie eine Begründung suchen, warum Sie Ihre Versprechen nicht erfüllen können. Und wir werden Sie beim Wort nehmen, bei all dem, was Sie ankündigen, bei all dem, was Sie sagen wollen, was Sie ausfinanzieren wollen und bei all dem, was Sie machen wollen, wenn es darum geht, vermeintlich die Schulden einzuhalten. Alleine die Aussetzung der Tilgung von Altschulden spricht Bände. Es ist die Abkehr seriöser Finanzpolitik und der erste Weg darin, unsolide Finanzpolitik in dieser Wahlperiode anzusteuern. Mit uns ist das nicht zu machen. Und dann ist ja auch interessant festzustellen, diese leise Abkehr der großen, vollmündig angekündigten Gebietsreform. Wer davon spricht, na wir nicht, also wir sind ja über alles nur keine Gebietsreformfreunde, mit uns gibt es auch keine Gebietsreform in diesem Land, das ist doch ganz klar. Wir vertrauen den Menschen, sie wollen reinfummeln in die Gesellschaft, wir vertrauen den Menschen, wir vertrauen den Kommunen, deswegen sind wir gut vorangekommen in der letzten Wahlperiode. Aber dass Sie still und leise hier vorn sagen, richtigerweise, erst Verwaltungsreform, dann Funktionalreform. Und dann sagen, nicht vor 2018, vielleicht noch vor 2019 die gesetzlichen Regelungen schaffen. Der gibt doch eins zu. Mit 46 Stimmen kann man zwar schön die Posten besetzen, aber mit 46 Stimmen kann man wirkliche Reformen in diesem Land nicht auf den Weg bringen. Sie werden alles machen, außer Postenbesetzungen, großen Ankündigungen. Sie werden am Ende mit leeren Händen dastehen. Große Reformen sind von Ihnen nicht zu erwarten. Das hat Ihre Regierungserklärung heute gezeigt. Gut für das Land ohne Gebietsreform, aber die erste Wahllüge perfekt. Gebietsreform wird es mit Ihnen unter Rot-Rot-Grün auch nicht geben. Kein Wort von umfassender Aufgabenkritik, kein Wort von dem, was in der Strukturreform tatsächlich auf den Weg gebracht wird, außer der Stärkung von Einnahmebasis und der Formulierung Fortsetzung des Stellenrückgangs zur Erreichung des Niveaus vergleichbarer Länder wird angekündigt. Aber was heißt das denn, wenn gleichzeitig gesagt wird, wir wollen bei der Polizei richtigerweise mehr vor Ort organisieren und Sicherheit weiter gewährleisten. Wenn das heißt, Stellenkorridore bei den Lehrern von 500, wie wir auch in der Schwarz und Rot vereinbart haben, plus Vertretungsreserve, dann heißt das am Ende, und man braucht nur mal gucken, wo haben Linke schon regiert, nach Brandenburg schauen, was ist denn aus der Fortsetzung des Stellenabbaus auch wie in Brandenburg angekündigt geworden. Der unvermeidliche Stellenabbau dort ist wie hier, hat dazu geführt, dass aus dem vereinbarten Stellenabbau am Ende mehr Stellen geworden sind. Mit Verweis auf Brandenburg, dass auf finanzpolitische Ankündigungen, wir machen keine Schulden, am Ende eins geworden ist. Was passiert denn, wenn man auf der einen Seite die Einnahmen nicht erhöhen kann und auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, die Ausgaben zu reduzieren, weil man keine Aufgabenkritik macht, weil man die Reform auf die lange Bank schiebt, weil man sie gar nicht umsetzt, trotz vollmütiger Ankündigung? Die Investitionsquote in Brandenburg, die ist von 17,5% in 2009 auf 10,5% im Jahr 2016 nach der mittelfristigen Finanzplanung gesunken. Und ich sage Ihnen, wenn Sie auch das vorhaben, weil Sie nicht in der Lage sind, die Finanzen in Ordnung zu bringen, weil Sie Ihre Mehrausgaben finanzieren wollen, wenn das Einzige ist, was bleibt, die Investitionsquote zurückzuführen, dann machen Sie dieses Land kaputt, dann legen Sie den Rückwärtsgang ein, genau dort, wo die einzige Chance für die Entwicklung dieses Landes besteht, wo die einzige Chance für ordentliche Löhne besteht, wo die einzige Chance für Wachstum besteht und wo auch die einzige Chance darin besteht, durch ein erhöhtes Steueraufkommen, was wächst aus Wachstum heraus, auch die Einnahmen und die Ausgaben so ausgeglichen zu halten, dass wir weiter ohne Schulden abkommen. Gehen Sie diesen Weg wie in Brandenburg, ist es ein falscher Weg, ist es ein Rückwärtsgang und dann ist es genau das, was wir vermuten, Rot-Rot-Grün macht das Land kaputt und bringt das Land nicht voran. Aber ich will Ihnen auch sagen, an den Taten wollen wir Sie messen. Und die Chance wollen wir Ihnen natürlich geben, dass Sie Ihre Konzepte hier vorbringen. Das gehört zur fairen, konstruktiven Arbeit dazu. Ausdrücklich an den Taten wollen wir Sie messen. Aber die Worte allein sind nicht sonderlich glaubwürdig. Und deshalb ist es wichtig, wenn Sie es unterstützen wollen, um die Glaubwürdigkeit Ihrer Worte auch zu untermauern, dann will ich gern an die Bündnis 90 Grünen in der Regierungskoalition appellieren. Wir werden in diesem Landtag in einer der nächsten Sitzungen einen Antrag einreichen zur Verankerung der Schuldenbremse in der Verfassung. Und wenn Sie dabei sind, dass Sie mithelfen wollen, dass Finanzpolitik auf sauer solide angelegt ist, dann können die Grünen einen alten Antrag herausgraben aus der letzten Wahlperiode und dafür werben, dass diese Koalition von Rot-Rot-Grün in der Lage ist, die Mehrheit beizutragen. An uns scheitert eine verfassungsändernde Mehrheit in dieser Frage nicht. Schuldenbremse ja, wenn die Grünen sich in dieser Regierungskoalition durchsetzen. Wir sind gespannt, welche Kraft Bündnis 90 Grünen in dieser neuen Koalition denn tatsächlich überhaupt haben werden. Was Sie vermissen lassen haben in Ihrer Regierungserklärung, ist ein belastbares Personalentwicklungskonzept bis Ende 2015 vorzulegen. Und natürlich in Kooperation mit den Beschäftigten, die das Ziel erreichen, dass tatsächlich auch Einstellungskorridore geschaffen werden, aber eben auch, dass der notwendige Personalabbau tatsächlich umgesetzt wird. Daran werden wir Sie messen. Ihre Ankündigung in der Regierungserklärung lässt das eher vermissen. Und meine Damen und Herren, ich will Ihnen was sagen, ganz klar zur Frage, Wahlalter auf 16 abzusenken. Richtigerweise sprechen Sie davon, dass es wichtig ist, Demokratie Schulung auch an Schulen zu organisieren, politische Bildung auch an Schulen festzuschreiben. Das teilen wir ausdrücklich, weil das wichtig ist für die Demokratiefestigkeit, für die Lernfähigkeit von Demokratie. Aber ich kündige Ihnen jetzt schon an, eine Verfassungsänderung zur Absenkung des Wahlalters auf 16 werden wir nicht zustimmen. Natürlich diskutieren wir darüber, aber wenn Sie sich angesehene Studien anschauen, ich will eine nennen, der Universität Hochheim, die auch untersucht hat, wie halten es denn junge Menschen selber mit ihrer eigenen Verantwortung bei politischen Entscheidungen, dann sagen die selber, dass 16- bis 18-Jährige sich seltener für Politik interessieren und nicht, weil sie faul oder politikverdrossen sind, wie sie sich selbst einschätzen, sondern weil sie sich selbst kein zuverlässiges Urteil in dem Alter zutrauen wollen. Und wenn junge Menschen sich selbst kein zuverlässiges Urteil zutrauen werden, dann kommen nur Linke auf die Idee, das vom Staat aus zu organisieren und zu lenken. Und da kommt man nicht darauf, weil man vernunftbegabt auf die Gesellschaft schaut, sondern weil man ideologisch bedingt das ändern will und steuern will, was man selbst ideologisch für richtig hält. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen was zu Ihren Ankündigungen in der Bildungspolitik sagen. Und ich will Ihnen ausdrücklich zustimmen, wenn Ihr Satz gilt, dass alle bestehenden Schularten eine sichere Entwicklungsperspektive bekommen, dann ist das aller Ehren wert. Die Frage muss aber lauten, was heißt das tatsächlich? Und wie ist das möglich, wenn Sie gleichzeitig ankündigen, den flächendeckenden Ausbau von Gemeinschaftsschulen voranzutreiben? Wer den flächendeckenden Ausbau von Gemeinschaftsschulen vorantreiben will, der will am Ende auch, dass Grundschulen in ihrer Selbstständigkeit aufgegeben werden. Der will am Ende auch, dass Gymnasien in ihrer Selbstständigkeit aufgegeben werden. Wir wollen sie an den Taten messen, aber ihre Worte an der Stelle sind nicht sonderlich glaubwürdig. Wir sprechen uns ausdrücklich gegen die Abschaffung eines eigenständigen Förderschulgesetzes aus, aber wir begrüßen, dass Sie für die Förderschullehrerausbildung eine eigene Ausbildung vorgeschlagen haben. Die Umsetzung wird spannend, aber dass Sie es ankündigen, wollen wir ausdrücklich begrüßen. Aber ich will Ihnen sagen, das eigenständige Förderschulgesetz hat einen besonderen Wert. Wir wollen diesen besonderen Wert eben auch, dass die Ansprüche der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf verbindlich in einem eigenständigen Gesetz festgeschrieben werden und nicht durch allgemeine Regelungen zur individuellen Förderung an Schulen aufgeweicht werden. Diesen Wert halten wir besonders wichtig für diesen Freistaat Thüringen. Und deshalb wollen wir keine Zusammenlegung zwischen Schulgesetz und Förderschulgesetz, sondern die Eigenständigkeit des Förderschulgesetzes hat unsere Priorität. Und wir werden dafür streiten in diesem Haus, dass das auch in der Zukunft so bleibt. Und ich sage Ihnen auch, wir sind gespannt darauf, wie Sie wirkliche Eigenverantwortung für die Thüringer Schulen schaffen wollen. Grundsätzlich unterstützen wir dieses Anliegen, weil es auch unserem Ansatz entspricht, Eigenverantwortung der Schulen vor Ort zu stärken. Nur wollen wir gerne darauf aufmerksam machen, dass auch wir nicht in der Frage sonderlich in der letzten Koalition weit vorangekommen sind. Sie haben ja aus Ihrer Sicht den Bildungsminister an einer Stelle vorhin gelobt aus der letzten Wahlperiode, ihn dann gleichzeitig kritisiert in derselben Rede zwei Sätze später, indem Sie gesagt haben, Sie wollen die Unruhe an den Schulen beenden. Das muss die SPD mit sich ausmachen. Welches Wort wiegt denn mehr? Gute Bildungspolitik auf der einen Seite oder Abschaffung der Unruhe an der Thüringer Schule? Das müssen Sie in Ihrer Koalition mit sich ausmachen. Und ich bin deshalb gespannt, wie Sie tatsächlich Eigenverantwortung an Thüringer Schule organisieren werden. Ich sage Ihnen jetzt schon mal viel Spaß in der Koalition voraus. Unsere Unterstützung, wenn es um wirkliche Eigenverantwortung geht, haben Sie aber an dieser Stelle. Und meine Damen und Herren, was zeigt am Ende diese Regierungserklärung, wenn man auf die Details noch weitergehen würde? Ich will Sie an einen Punkt noch mal hervorheben, weil Sie besonders sind. Sie haben richtigerweise aus Ihrer Sicht das fehlende WLAN in den Ministerien, in der Staatskanzlei beklagt. Aber wenn man Ihre Digitalisierungsstrategie anschaut, die Sie heute angekündigt haben, dann bleiben Sie selbst hinter Ihren vollmundigen Ankündigungen bei Weitem zurück. weil Sie sprechen in Ihrer Regierungserklärung davon, dass Sie die Breitbandstrategie 2020 fortsetzen wollen. Dort ist aber vereinbart, dass 15 bis 30 Mbit bis 2020 Ausbaukapazitäten erfolgen sollen. Wir wissen aber, und nicht Sie zuletzt, falls Sie gestern überhaupt zugehört haben und nicht freudentrunken bei der Ministerpräsidentenkonferenz und vor lauter Buckel bei der Kanzlerin abwesend gewesen sind, dann wissen Sie, dass gestern vereinbart wurde, dass das Ausbauziel bis 2018 heißt 50 Mbit pro Sekunde und vor allen Dingen daraus, dass die Länder ihren Eigenanteil aus der Versteigerung von Frequenzen durch den Bund und die Auftauung der Erlöse nach dem Königsterner Schlüssel auch jetzt mit etatisieren müssen. Aber gestern Bundesrat und heute nichts dazu sagen, sondern auf eine alte, vergangene Strategie verweisen, der ist nicht auf der Höhe der Zeit. Der ist nicht auf der Höhe der Zeit und der hat auch nicht zugehört bei denen, was die Ministerpräsidenten vereinbart haben. Ich habe mich heute früh noch mehr erkundigt. Sie müssen Ihre Frage der Erlöse und der Aufteilung der Gelder vor Ort mit hier verankern. Dann geht Breitbandstrategie, dann geht schnelles Internet in Thüringen. Dafür sprechen wir uns aus. Ihre Regierungserklärung will alles, nur nicht an der Stelle zügig und schnell vorankommen. Aber meine Damen und Herren, was zeigt uns das? Was zeigt uns das? Vorschläge, die nicht ausfinanziert sind. Eingriffe in die Gesellschaft, Ideologie verhaftet. Ein weiter so in der Gesellschaft, wo man eigentlich große Ankündigungen vorwegnimmt und sagt, man will alles verändern und tatsächlich will man alles fortentwickeln, was bisher schon da ist. Und rückwärtsgewandte Ideen, wo es darum geht, das Land nicht voranzubringen, sondern zu isolieren und allein stehen zu lassen, und nicht in den Konzert der deutschen Bundesländer an der Spitze weiter Verantwortung zu übernehmen. Und es ist so am Ende symbolisch, wie ich es auch schon in der Vergangenheit in anderen Runden gesagt habe, mit Ihrem Einzug in die Staatskanzlei haben Sie symbolisch die rote Fahne gehisst. Und symbolisch steht die rote Fahne für eins, nämlich es gibt nur einen Ort an der Stelle auf der Welt, wo die rote Fahne gehisst ist und wo es vorwärts geht. Das ist die rote Fahne hinten am Langholztransporter. Bei Ihnen mit der roten Fahne auf der Staatskanzlei geht es nicht voran, sondern zurück. Wir werden aufpassen, dass Thüringen in einer guten Zukunft bleibt und werden Sie kritisch als Opposition dabei begleiten. Vielen Dank.
Ich will es doch wenigstens ein bisschen.